findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Box, Nico, ich freue mich, liebe Gäste und liebe Gästin, dass ich heute mit Nico Kappe spreche. Und Nico Kappe ist Lehrer, Journalist, Influencer und auch tatsächlich Creator und Pate bei Digital School Story. Und ich freue mich sehr, dass wir uns auch schon so lange kennen und du jetzt heute mit mir über dein Buch sprichst.
Ja, hallo aus Berlin. Ich freue mich auch sehr. Genau, ich bin seit kurzem auch Autor bei dieser ganzen langen Auflistung.
Richtig, genau, das können wir noch ergänzen. Und lass uns doch einfach mal starten. Mit welche drei Hashtags würden denn dich eigentlich persönlich am besten beschreiben?
Das ist ja mal so dann in Kategorien. Und das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, ich in jeder Lebenslage drei ganz andere Hashtags bräuchte.
Ich denke, welche würdest du jetzt nehmen?
Also jetzt würde ich ein bisschen müde nehmen, aber wir sind ja auch abends. Aber ich denke mal, was mich gut beschreiben würde, wäre informativ. Also ich bin ja Lehrer und mein TikTok-Kanal besteht sehr viel aus Informationen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall einer. Dann würde ich sagen aus schnell, weil ich sehr schnell rede und auch sehr schnelle Videos mache. Und den dritten, da würde ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Vielleicht fällt mir im Laufe hier der Aufnahme noch was ein.
Wie ist das mit Neugier?
Auf jeden Fall auch. Ich bringe mir sehr gerne selber neue Sachen dabei und bringe oder auch vermittle gerne neue Sachen. Also gewisser Neugier ist auch dabei, aber dann müssen nämlich das auch wirklich Themen sein, die mich sehr interessieren. Ich kann mich nicht für alles begeistern, aber ich glaube, das geht natürlich vielen so.
Genau, aber du bist ja tatsächlich schon so neugierig, wenn man auch jetzt mal guckt, was du so alles gemacht hast in deinem Leben. Dann ist das ja echt eine ganze Menge und auch wahrscheinlich große Experimentierfreude, die du so an den Tag legst, immer mal wieder was mit zu testen. Denn wie wird man plötzlich Autor, Nico? Also was hat dich irgendwie dazu umgetrieben, tatsächlich auch zu sagen, so jetzt fängst du an und schreibst ein Buch und schreibst dann noch mit anderen ein Buch mit einem Thema, was auch noch heißer denn je ist?
Ja. Na gut, das Thema ist ja eins, wo ich natürlich prädestiniert für bin. Es geht ja um Erziehung und um Digitalität und um Schule und um das Smartphone. Also wirklich so Themen, die mich wirklich auch einen Großteil meines Lebens beschäftigen. Ich selber hatte mein erstes Handy ja mit 18 und mein erstes Smartphone, glaube ich, mit 25 oder so. Das ist ja in der Generation, woher ich herkomme, noch sowas. Aber es hat da natürlich mein Leben geprägt, wir ja auch von uns allen. Und da wollte ich einfach mal ein Zeichen setzen, weil die Berichterstattung und alles, was wir darüber lesen, ist dann doch, also über das Smartphone und in Sachen Bildung, Digitalität, ist oft sehr negativ geprägt. Und wir werden da teilweise auch ein bisschen falsch informiert, weil einfach, ja, die Artikel, die dann zumindest verbreitet werden, also die die meisten Leute sehen, eher negativ sind, weil die natürlich sich besser klicken. Und da wollte ich ein Gegengewicht setzen und das habe ich damit gemacht. Ja, und wie bin ich dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Also in dem Fall hat tatsächlich ein Verlag mich angefragt, hat gesagt, hey, das sind doch deine Themen, wie sieht's aus? Hast du schon mal überlegt? Und ich muss sagen, mich haben mehrere Verlage angefragt. Und beim allerersten Mal war es ein Verlag, die meinten, ja, komm, schreib mal, wenn du möchtest, auch ein Ghostwriter, scheißegal, Hauptsache du hast ein Buch rausgebracht. Das habe ich nicht gemacht, sondern habe dann auch mal auf Anführungsstriche was Seriöses gewartet und habe mir dann das Projekt begonnen. Und ich muss sagen, ja, das war auf jeden Fall mal was ganz anderes, aber auch eine sehr krasse Erfahrung, die ich jetzt auch nicht mehr vermissen möchte.
Wenn du jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ganz viele Themen, die nicht so richtig dargestellt sind, auch draußen in der Öffentlichkeit, die aber ja ganz viele Menschen wahnsinnig umtreiben in ganz unterschiedlichen Rollen. Also Eltern treibt es um, wenn Kinder sozusagen am Smartphone sind. Regierungen treibt es um, wenn sie darüber nachdenken, welche Verbote müssen wir einführen, welche Richtlinien brauchen wir noch, welche Schutzmechanismen müssen wir noch sicherstellen, damit Kinder irgendwie geschützt werden. Wenn du mit Kindern sprichst, sieht es da ja auch häufig ganz anders aus und auch mit Lehrkräften, die da auch tatsächlich ein sehr differenziertes Bild auch haben in Sachen der Handynutzung oder auch dem Umgang mit den Smartphones. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, so neben deiner Affinität, die du ja auch zu TikTok hast, weil du ja selber auch TikToks gemacht hast, aber tatsächlich auch zu gucken, wie erlebst du die Nutzung von Jugendlichen und Kindern in der Schule mit den Smartphones selber? Also wie hat sich das vielleicht auch verändert, seitdem du Lehrer bist?
Ja, also seitdem ich Lehrer bin, gibt es Smartphones und ich erlebe schon Kinder ab der ersten Klasse. Ich bin in der Grundschule, die auch Smartphones schon haben. Und da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall viel zu früh. Ich habe in meinem Buch ja auch Annika Osthoff interviewt und mit ihr ein Gespräch geführt. Und in dem Gespräch kam auch raus, also wenn man ein Smartphone haben möchte oder dein Kind ein Smartphone haben sollte, dann müsste es muss es lesen können. Das heißt, so 12, 13 ist eigentlich ein gutes Alter, wenn man es zumindest alleine haben soll. Wenn man jetzt kleinere Kinder sieht, dann ist das wirklich schon problematisch, vor allen Dingen dann, wenn sie ganz alleine damit unterwegs sind. Und deswegen ist das, was ich auch immer sage, wenn ihr wollt, dass euer Kind ein Smartphone hat, begleitet oder auch später dann weniger begleitet, dann muss man, das ist ein Langzeitprojekt, muss man jeden Tag unter Kontrolle haben. Was jetzt nicht heißt, ich lese mir alle privaten Nachrichten durch, sondern eher natürlich auch in Gesprächen zusammenarbeiten, wie wird das bedient, was mache ich falsch und dann aber auch immer da sein, wenn was falsch gemacht wird, dass man da, dass die Kinder sich darauf verlassen können. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, was merke ich? Also es ist unterschiedlich. Ich habe eigentlich kaum eine Klasse ab der 5., 6. Klasse, wo dann keiner ein Smartphone hat. Es haben tatsächlich fast immer alle einer, manchmal vielleicht auch nicht, aber das ist dann wirklich die große Ausnahme. Und selbst die bekommen dann mit 12, 13 ein Smartphone, was aber auch nicht verkehrt ist. Denn ich meine, ich habe mal auch so Umfragen gemacht, immer wenn ich größere Gruppen treffe, wo es um das Thema geht, 100% der Erwachsenen haben ein Smartphone. 98% der Jugendlichen haben ein Smartphone. Das Smartphone ist elementar für unser Leben. Wir organisieren alles damit. Und wenn man das verbieten würde, bis man 18 ist oder bis man 16 ist oder es auch nicht in der Schule behandelt, das wäre ja absoluter Quatsch, weil wenn sie es dort nicht lernen, wo lernen sie es denn dann? Also man kann es nur dort machen, genauso wie mit künstlicher Intelligenz, was jetzt natürlich immer mehr kommt, auf keinen Fall verbieten, gerade auf keinen Fall in der Schule verbieten, weil sonst ist man komplett unvorbereitet. Das wäre so, als würde ich meinem 18-jährigen Sohn einen Ferrari schenken und sage, hier, steig ein und fahr los, auf Führerschein brauchst du nichts zu machen. Das wird auch nicht funktionieren.
Wenn du jetzt mal drauf guckst, auch über die Nutzung, jetzt gibt es ja immer unterschiedliche Debatten, die geführt werden über Smartphone, die eigene Nutzung, über die Nutzung tatsächlich, die man auch in der Schule lernt. Wie gehst du selber auch damit um, tatsächlich mit privaten Geräten oder mit Schulgeräten? Und was sagst du auch im Kontext von Nutzung der Geräte mit Blick auf Chancengleichheit?
Also Smartphone-Verbot wird ja gerne gefordert, auch an Schulen. Und ich frage mich jedes Mal, was soll damit eigentlich erreicht werden? Also ich höre immer nur, dass sollen Smartphones verboten werden, aber so ganz konkret, was soll damit erreicht werden, weiß ich immer nicht. Weil Mobbing wird dadurch zum Beispiel oder Cybermobbing, das wird dadurch natürlich nicht verboten, das wird einfach nur verschoben und man lernt noch weniger mit umzugehen. Also das finde ich totalen Quatsch. Geräte privat verbieten, man muss ja auch sagen, ich kenne keine einzige Schule in Deutschland, keine einzige, die nicht schon lange Regeln hat. Ich frage mich immer, was soll da verboten werden? Weil jede Schule hat doch da ganz klare Regeln dafür. Dann werde ich manchmal von Journalisten auch gefragt, naja, und diese Bilder, und dann hängen die auf dem Schulhof nur um das Smartphone herum. Und ich frage mich immer, von welchen Schulen reden die? Weil ich kenne keine, die das so ist. Vielleicht ein paar Oberschulen, wenn es nur eine Oberstufe gibt, aber da sind die auch wieder selber für verantwortlich. Von daher, wenn man Smartphones verbieten möchte, dann nur dann, wenn man halt auch Geräte ausreichend an der Schule hat, die man dann nutzen kann, wenn es dort Tablets gibt und so, dann kann man darüber reden. Dann ist es mir zwar immer noch nicht so ganz klar, weil die liegen ja in der Regel eh ausgeschaltet in der Tasche, die privaten Smartphones. Aber solange das nicht gesetzt ist, mache ich das auch im Unterricht so, gerade 5., 6. Klasse, dass man zum Beispiel Rechercheaufgaben hat, dass man sagt, hier, sucht euch da was raus, weil da kann ich nicht jedes Mal in den Computerraum gehen. Es gibt nur einen, da funktionieren nicht alle Computer, wie immer, ne? Und hier ist es aber genauso wie in der Familie, im Privaten, vorher ganz klare Regeln absprechen und die müssen natürlich auch eingehalten werden. Das heißt, wenn ich da mal jemanden erwische, der was anderes macht, dann wird das Handy einkassiert und die Eltern müssen es nachmittags abholen. Aber da, durch dass sie das wissen, passiert das auch nicht und dann benutzen sie das auch nur zum Arbeiten. Und solange das nicht anders geht, werde ich das auch so weitermachen und kann das auch nur jedem empfehlen, weil auch hier natürlich gerade fünfte, sechste Klasse dann ganz wichtig wird. Ich meine, wer guckt denn zu Hause noch regelmäßig in den Duden oder ein Lexikon? Das zu beherrschen ist auch wichtig, aber das kann man nebenher noch machen. Da sind ganz andere Kompetenzen gefragt und dafür braucht man elektrische oder digitale Geräte auf jeden Fall.
Du hast da tatsächlich auch was Wichtiges angesprochen, nämlich es gibt sozusagen die Regeln und über die wird so wenig gesprochen. Jetzt siehst du ja auch ganz viele, die irgendwie anfangen und sagen, Handytresore, die kommen, man sperrt die Handys darüber weg. Jetzt steht ja daneben eigentlich das Thema, man macht klare Regeln. Wenn du dir das anguckst, wie fängt man an tatsächlich mit klaren Regeln? Also wie bist du so einen Weg gegangen auch mit den Schülern? Sind es dann schulübergreifende Regeln, die gefällt werden? Sind es auch klasseninterne Regeln, die es sozusagen gibt? Und wie reagieren auch deine Schüler darauf?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt auch wieder relativ neu an meiner Schule und da muss man natürlich erstmal gucken, was sind denn die für Regeln, ne? Was gelten da, was hat denn auch die Schulversammlung oder so oder die Gesamtversammlung schon oder so, was haben die denn schon beschlossen? Ich glaube, das ist in jedem Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich, wer da die Regeln macht und je nach Alter. Im besten Fall ist es natürlich so, dass die Schüler auch oder die Schülervertretung zumindest damit einbezogen wird, weil Schule ja auch ein demokratischer Raum ist und das unglaublich wichtig ist, dass da gemeinsam das beschlossen wird und keine Verbote von oben kommen. Gilt übrigens auch für Sprache, Richtung Gendersprache oder so. Das muss auch jede Schule für sich selber entscheiden. Das darf man eigentlich auch nicht von oben herabstülpen, weil genau das widerspricht den Grundlagen der Schule als demokratische Institution und auch da, wo demokratische Grundlagen vermittelt werden. Ja, und ansonsten, ich habe zum Beispiel allen Schülern eine Vereinbarung nochmal unter die Nase gelegt und zwar nochmal extra zusätzlich, die übrigens, glaube ich, ein bisschen so ist. Ich glaube, ich habe mich damals orientiert an der von Digital School Story, weil die eigentlich ganz gut war, wo nochmal genau drin steht, keine Videos heimlich machen oder nicht veröffentlichen und sowas. Und ich meine, gerade das Veröffentlichen ist ja das Problem, weil man dann die Kontrolle verliert. Das muss man denen auch nochmal ganz klar sagen. Und das klappt in der Regel auch ganz gut. Ein paar Leute gibt es immer und klar, Regeln sind ja auch oft in dem Alter da, damit sie ausgetestet werden. Deswegen muss man halt auch super konsequent sein. Aber man darf auch nicht deswegen alles verbieten, nur weil es vielleicht mal einmal nicht geklappt hat oder ähnliches. Und genau, also da wirklich die Verantwortung nehmen die Schülerinnen und Schüler und auch drüber sprechen, was nämlich die Folgen konkret sein können. Und aber auch, dass es zum Beispiel Straftatbestände sein können, ne? Das Veröffentlichen von Videos und Wort, das muss man auch wissen, gerade wenn sie ein bisschen älter sind, dass das jetzt auch nicht ganz, ganz ohne ist. Da kommen viele Sachen zusammen, aber ja, wenn man das vernünftig vermittelt und sie dann wissen, wir dürfen regelmäßig auch unser Smartphone benutzen, was ja auch ein bisschen auch Spaß macht, teilweise, weil es was anderes ist, dann kommen die allermeisten auf jeden Fall sehr gut damit klar.
Nico, jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich Eigenverantwortung auch, die man den Schülern und Schülerinnen gibt. Wie wichtig ist es tatsächlich auch schon, damit in der fünften und sechsten anzufangen?
Ich denke, dass das schon im Kindergartenalter, Vorschule und auch erste bis vierte Klasse ganz wichtig ist, natürlich jeweils altersangemessen. Von daher so früh wie möglich auf jeden Fall und auf alle Bereiche, nicht nur auf digitale Medien bezogen.
Erlebst du durch dieses Übertragen von Eigenverantwortung auf die Schüler und Schülerinnen tatsächlich auch nachhaltigere Erfolge bei dem, was sie dann letztlich auch tun und eine andere Verlässlichkeit?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwer messbar und ich denke, da bringen dann viele auch von zu Hause unterschiedliche Voraussetzungen mit. Was ich aber auch immer erlebe, ist, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler Angst haben, Fehler zu machen. Also wenn wir Videos drehen, dann wollen sie auf jeden Fall alles genau richtig machen und fragen lieber 10-mal nach. Und dabei ist es eigentlich die Sache, dass sie das einfach mal machen sollen. Das schaffen einige. Aber das hat ja auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Aber es ist auch im Kunstunterricht. Da gibt es Schülerinnen, die fragen mich dann wirklich alle 5 Minuten, ist das okay? Darf ich das so machen? Darf ich diese Farbe benutzen? Und das ist, glaube ich, ein generelles Problem in unserem Schulsystem und teilweise bestimmt auch in der Erziehung zu Hause, wo wir von wegkommen müssen. Das ist dann natürlich auch mal schwer messbar. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich jedes Mal, wenn ich eine Klasse habe, wo ich die vielleicht auch mal gerade 5., 6. Klasse alleine die Schule schicken kann, ohne dass ich nachher höre, dass irgendwas passiert ist. Und bei den allermeisten geht es. Also, aber ja, das ist natürlich auch eine persönliche Sache und eine Sache des Entwicklungsstands. Und das wird natürlich niemals in allen gehen. Aber bei vielen und bei den meisten klappt das.
Ja, es ist ganz, ganz spannend, weil du hast ja jetzt auch Digital School Story auch tatsächlich ja mal gemacht. Und das, was wir auch erleben, ist gerade dieses Commitment, was die Schüler und Schülerinnen sich ja da am Anfang geben. Und das kann ja ganz unterschiedlich gemacht werden. hält ja schon so ein Stück weit auch an, auch Regeln tatsächlich mit sich selber aufzuerlegen und auch so einen Umgang miteinander festzulegen, auch während so einem Projekt. Sind es so Dinge, die du auch wahrnimmst, dass wenn du sozusagen diese Regeln auch sehr offen besprichst, dass quasi dann auch ganz stark diese Regeln auch eingehalten werden?
Ja, und ich merke auch immer, dass wenn die Schülerinnen und Schüler untereinander sprechen und auch gemeinsam an diesem Projekt arbeiten, dass dadurch, dass also auch nochmal die Gruppe viel mehr zusammengeschweißt wird und sich jeder viel verantwortlicher fühlt. Anders als bei anderen teilweise klassischen Gruppenarbeiten, würde ich sagen, wo das, wenn das nicht ganz so ausgefeilt ist, sich dann doch vielleicht jemand mal zurücklehnt. Und hier, wenn Sie ins Gespräch gehen, das merke ich aber auch, also jetzt gerade bei DSS, aber ich merke das auch bei zum Beispiel im Sportunterricht, habe ich dir heute so eine Höhle bauen oder eine Burg bauen lassen aus verschiedenen Sportgeräten und die mussten sich 10 Minuten unterhalten. Und dadurch, ne, durch diese Kommunikation, seien Sie jetzt Burg bauen im Sportunterricht oder so gemeinsam ein Videoprojekt machen, funktioniert das auf jeden Fall sehr gut und genau, dadurch halten die auf jeden Fall mehr zusammen und kollaborieren auch viel mehr, auf jeden Fall.
Was war dein Ansinnen, wie du dann gesagt hast, tatsächlich so, jetzt schreibst du darüber ein Buch, weil einfach viele Diskussionen nicht so geführt werden, wie man sie führen kann?
Ja, da kommen viele Aspekte zusammen und viele Kapitel vom Buch könnte ich eigentlich nochmal ein eigenes Buch drüber machen. Es ist ja auch, muss man sagen, es ist ja kein klassischer Erziehungsratgeber, auch wenn das manchmal so kommt. Also ich verrate jetzt nicht, du musst in der TikTok-App oben links auf die 3 Punkte drücken und dann kannst du dies und das machen, weil das kann jeder von, ne, jeder googeln so. Also dafür muss man jetzt nicht einen Erziehungsratgeber sich besorgen oder ein Buch sich besorgen. Es ist eher auch so ein bisschen eine kulturwissenschaftliche Einordnung, die, denke ich, auch zeigt, dass halt TikTok nicht das Problem ist und auch das Smartphone nicht das Problem ist an den Problemen, die wir gerade in unserer Gesellschaft haben, also nicht die Ursache, ist vielleicht ein Teil davon, aber es ist eher auch gerade das Smartphone so eine Art Katalysator. Wir sehen alles Schlimme auf der Welt und dann wollen wir die Sachen nicht mehr haben und dann verbieten wir lieber das, worauf wir es sehen, das Smartphone. Der Bote wird halt quasi bestraft, aber die Ursachen werden gar nicht angegangen. Und da müssen wir dann auch sagen, dass halt nicht nur die jungen Leute da irgendwie überall verantwortlich sind, sondern wirklich alle, wir als Gesellschaft und ganz auf die Politik. Also wenn wir uns darüber beschweren, dass der Ton in Schulen rauer wird und sich da nur noch Leute beschimpfen und so, dann müssen wir mal einfach kurz den Fernseher anmachen, gucken, wie sie im Bundestag oder auch auf TikTok miteinander reden, die erwachsenen Leute zum Beispiel. Oder wenn wir sehen, dass das Bildungssystem derart kaputt gespart wird, dass man auf kaputten Schultoiletten sitzt oder wenn du auf dem Dorf wohnst, kein Bus mehr fährt, also gar nicht mehr, alles kaputt ist, dann weiß ich nicht, ob man sich wundern muss, dass junge Menschen die Demokratie vielleicht nicht mehr so sehen, wie wir sie damals gesehen haben, weil das einfach dann für die ein System ist, was die auch nicht, ja, was die auch gewisserweise allein gelassen hat. Und ich weiß nicht, ja, wenn die sich nicht kümmern, ich glaube, wir hatten das ja auch schon, ne? Wenn die Demokratie nicht kümmern, dann kümmern sich halt andere. Und genau das passiert jetzt gerade. Und da sind wir dann immer viel zu schnell zu sagen, nee, ach, TikTok ist schuld und TikTok, da lassen sich alle verblöden, weil die dann die Videos sehen, gerade junge Menschen. Aber das ist natürlich nicht so. Ich denke, es wird viel zu wenig auf die Bedürfnisse eingegangen, die auch junge Menschen haben. Und dann wird einfach nur gesagt, ach komm, wir machen ein witziges TikTok-Video, das reicht schon. Und dann wundern sie sich die Parteien, warum sie trotzdem nicht gewählt werden. Also sehr komplexes und spannendes Thema. Auch ein Teil von meinem Buch auf jeden Fall. Die Verantwortung der Politik, die ja dann auch selber sich ein bisschen TikTokerisiert, sage ich mal, indem sie halt wirklich auch teilweise inhaltsleere Videos machen oder Bundestagsreden so geschrieben werden, dass sie nur noch TikTok gut ankommen und gar nicht mehr andere Abgeordnete überzeugen sollen, zum Beispiel.
Aber ist es nicht so ein Verschieben eigentlich? Also das, was du jetzt auch quasi dargestellt hast oder auch gesagt hast, welche Themen wir haben, ist es nicht so ein, ja, ich sag mal, so ein Verstärker eigentlich dessen, was wir in der analogen Welt haben? Und das erleben wir sozusagen dann über soziale Netzwerke oder digitale Kanäle. Ist es nicht einfach, dass tatsächlich auch der Umgang als solches sehr viel rauer im Miteinander geworden ist? Wie erlebst du das in der Schule? Weil darüber reden wir gar nicht, ne? Wir reden nur
Genau.
über die Verschlechterung in der digitalen Welt, was diese Medien sozusagen herbeiführen und alles Schlimmes tun. Aber wie erlebst du tatsächlich das analoge Miteinander?
Ja, auch hier muss ich sagen, sehr persönlich, so seit Corona, und das habe ich auch von vielen Kollegen gehört, ist es nochmal deutlich rauer geworden, aber aus vielen, also aus, ja, nicht nur im Umgang, sondern auch von den Leistungen oder auch von dem, was Schülerinnen und Schüler können, wenn sie in die Schule kommen. Und aber auch hier, dann zeigen wir mit dem Finger auf gerade zum Beispiel migrantische Familien, wo die Kinder nicht gut Deutsch können oder nicht lange sitzen bleiben müssen oder die Klasse wiederholen müssen, weil sie nicht gut Deutsch können. Aber da müssen wir uns auch mal überlegen, also jetzt Berlin geht noch so einigermaßen, aber es gibt sehr, sehr viele Bundesländer, wo es einfach gar nicht genug Kita-Plätze gibt. Und dann heißt es immer, ja, hier, die können das alle nicht, aber dass die Politik also jahrzehntelang verschlafen hat, Kita-Plätze bereitzustellen oder auch in der Pandemie, da waren wir ja auch von betroffen, also wirklich Bildung und Jugendliche wirklich ganz weit hinten angestellt haben, weil sie wahrscheinlich keine Lobby hatten oder weil sie es immer so machen, das wird dann auch wieder vergessen. Und ja, es hat sich einiges verändert, aber auch hier würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt jetzt das Versagen der Familien ist oder der Schülerinnen und Schüler tatsächlich, sondern auch hier hat die Politik versagt, aber wir schauen am Ende nur auf das, was rausgekommen ist oder was wir jetzt haben. Und auch hier sind die Wurzeln natürlich ganz woanders, was natürlich nicht heißt, was wir jetzt tun müssen. Also da, aber ja, da kann ich sagen, was ein positiver Effekt war bei Corona, wir hatten so Teilbeschulung, das heißt immer nur eine halbe Klassenstärke da und das war perfekt. Also zumindest für ein gewisses Klientel ist das die perfekte Größe und hier müsste man eigentlich ansetzen. Aber einerseits immer alles kaputt sparen und dann am Ende sich wundern, dass irgendwie Demokratie nicht mehr funktioniert und irgendwie alles aus dem Ruder läuft, finde ich dann auch schwierig.
Können denn dann Lösungen da tatsächlich auch aussehen? Also müsste man da auch grundsätzlich mehr Menschen aus der Praxis wirklich einbeziehen, die auch tatsächlich eben in der Schule sind, statt die eigentlich gar nicht so richtig wissen, was passiert in Schule?
Ja, also wir bräuchten vor allen Dingen jetzt multiprofessionelle Teams an Schulen. Also das wäre ganz, ganz wichtig, weil wir Lehrer ja auch nur noch gar nicht, also es ist ja ein kleiner Anteil, den wir unterrichten. Der Rest ist ja sehr viel Verwaltungsaufgaben, die eigentlich wirklich nichts mit uns zu tun haben. Also ich habe mal versucht, eine Klassenfahrt anzumelden. Das sind, glaube ich, 7 oder 8 Formulare, die man ausdrucken muss, an verschiedene Ämter schicken muss. Und das zusätzlich zu dem, was man sowieso schon macht. Und ich finde, hierfür bräuchte man dann zum Beispiel mehr Verwaltungskräfte an den Schulen, die sowas übernehmen. Oder IT-Fachkräfte, die dann nicht, dass ein Lehrer noch für die Computer zuständig ist, sondern dass es da dann IT-Fachkräfte gibt und Ähnliches. Und dann würde es schon mal alles entspannen. Vieles kann vielleicht in Zukunft auch künstliche Intelligenz übernehmen. Auch da müsste man halt mal schauen. Wobei ich da sagen muss, erlebe ich relativ viel. Also hier sind sie relativ schnell dran, KI in irgendeiner Form schon zumindest ja, zu nutzen oder anzubieten oder in die Zukunft zu schauen. Das ist relativ, hat mich gewundert, dass es nicht erst in 5 Jahren kommt, sondern jetzt schon. Höre ich auch von vielen anderen Bundesländern. Das ist schon eine gute Sache. Aber natürlich, selbst in den Unterricht könnte man auch noch andere Menschen integrieren. Natürlich jetzt nicht dauerhaft, aber für bestimmte Projekte. Aber hier fehlt natürlich auch das Geld. Also da müssen auch teilweise Projekte wieder abgesagt werden, weil einfach Geld gestrichen wird. Denn zur Wahrheit gehört auch, also unsere jetzige Regierung, auch die zukünftige Bundesregierung, die erzählen viel über Bildung, aber hintenrum wird gekürzt, gekürzt, gekürzt. Es werden gerade in Berlin Jugendheime gestrichen und das passt natürlich zu dem ganzen Komplex. Also da braucht man sich dann in 10 Jahren wieder nicht wundern, wenn junge Menschen irgendwie die falschen Parteien wählen, in Anführungsstrichen, oder desillusioniert sind von der Demokratie.
Gäbe es einfach Dinge, die man tatsächlich leicht umsetzen könnte, die schon ein Stück weit eine Besserung bringen würden aus deiner Sicht?
Ja, leicht ist immer so eine Frage, denn am allermeisten würde es mehr bringen, was bringen, wenn wir mehr Personal hätten oder kleinere Klassen. Aber das ist leider nicht leicht zu machen, weil einfach auch hier jahrelang einfach ja nicht gesehen, also es wurde natürlich gesehen und es war ja klar, dass es so kommt, dass große Mengen an Lehrern in Rente gehen. Das war ja, könnte man ja nun einfach vorausrechnen. Hier wurde auch nichts genug gemacht. Also das ist wirklich sehr schwierig, jetzt zu sagen, was einfach zu machen. Gäbe es bestimmt ein paar Punkte, aber die Großen und Ganzen, da müssten eigentlich sehr große Reformen her auf jeden
Fall. Warum bist du eigentlich Lehrer geworden?
Ja, das ist eine gute Frage. ich war selber tatsächlich sehr schlecht in der Schule. Und ich hatte jetzt nicht den Anspruch, immer alles besser zu machen, das glaube ich nicht, aber irgendwie hatte ich trotzdem gute Lehrerinnen und Lehrer oder besonders auch in der Grundschule gute Lehrerinnen. Ich bin trotzdem gerne zur Schule gegangen, hatte also auch nie ein ganz schlechtes Gefühl zur Schule, obwohl ich nie besonders gut war früher, und das hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen motiviert. Ich wollte auch immer gerne was mit jungen Menschen machen. Ich habe auch vorher eine Erzieherausbildung gemacht und bin dann auch in der Richtung geblieben und ist auf jeden Fall noch ein Job, den ich jetzt auch eine Weile weitermachen werde.
Wie viel fangt ihr eigentlich als Lehrkräfte tatsächlich auch ab oder auf inzwischen von dem, was auch mit eigentlich als Erziehungsauftrag sozusagen mit gelten würde und was natürlich auch so ein bisschen nachher Dinge wie Medienkompetenz, Umgang mit Dingen, das Miteinander, welche Werte sind einem wichtig? Da gibt es ja ganz viele Dinge, die ihr sozusagen jetzt in Schule auch mit übernehmt an Verantwortung und die tatsächlich eigentlich auch eine lange Zeit für zu Hause gegolten haben.
Ja, also auch das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass ich jetzt in meiner Schulkarriere schon erlebt habe, dass man sich häufig mehr als Sozialarbeiter fühlt und das Unterrichten, das Beibringen von bestimmten Dingen oder Fachunterricht dann wirklich eher an den Rand gerät. Und da muss ich sagen, ja, es wäre schön, wenn wir über Medienkompetenz reden könnten, aber bei vielen ist es dann einfach schon überhaupt ein Miteinander, ein gewaltloses Miteinander zu schaffen, ist dann schon eine Herausforderung, die immer einige wenige betrifft, aber die so viel Zeit braucht, dass die anderen natürlich dann auch hinten anstehen und auch leider darunter leiden. Und das ist bestimmt nicht an jeder Schule so, aber das habe ich schon häufig so erlebt. Und das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Und ja, auch hier, klar, kommt das auch von zu Hause. Auch hier ist es natürlich wieder sehr komplex jetzt, wo die grundsätzlichen Ursachen liegen. Mhm. Aber das erlebe ich schon. Und das habe ich auch immer wieder von anderen Lehrern und auch von Kollegen, dass ja, da viel mehr Erziehungsarbeit nötig ist und auch so elementare Dinge einfach schon nicht mehr beherrscht werden oder auch gar nicht beherrscht werden wollen. Also es gibt auch immer mal Eltern, die sagen, es ist doch gut, wenn mein Kind sich durchsetzt. So, ne? Also auch
dann
da
die Frage, wie man sich durchsetzt.
Ist das dann ein Ding. Also ich habe auch schon erlebt, dass sich Eltern vor der Schule geprügelt haben. Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass drinnen sich die Kinder gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und das war leider nicht nur einmal. Also das habe ich häufiger erlebt, muss ich auch sagen, ja.
Jetzt hast du ja dein Buch, ist ja jetzt nicht nur eins, was du sozusagen mitgeschrieben hast mit deinen Erfahrungen, die du selber gemacht hast, sondern du hast ja auch viele Menschen und viele Initiativen zu Wort kommen lassen, die sich genau mit diesen Themen ganz intensiv beschäftigen. Was waren so für dich die ersten Schritte, dass du auch gesagt hast, du möchtest genau sowas mit einbeziehen?
Also es ist natürlich auch so ein bisschen als Projekt gewachsen und es war jetzt nicht von Anfang an der Punkt, aber dann war ich ziemlich schnell dabei, dass ich mir dachte, okay, ich habe ja auch ein riesiges Netzwerk mit Leuten, die genau sich da beschäftigen und es gibt ja auch schon diverse sehr gute Creator oder Menschen, die einfach schon was in die Richtung gemacht haben. Und ich meine, es ist bei TikTok ja auch ein bisschen so oder generell in der gesamten, es ist ja eine Kulturpraxis von uns Menschen in der Kunst generell, dass wir uns immer Sachen nehmen und daraus was Neues schaffen und ich muss das Rad ja nicht neu erfinden. Und wenn man das da integriert oder wenn man Quellen nennt oder wenn man das zusammen was Neues erschafft, dann ist das ja eigentlich noch besser, als wenn man das alleine machen würde. Und mir ging es auch wirklich darum, dann ja möglichst gute Informationen oder Tipps abzubilden. Und man ist ja selber, ist ja einfach so nicht in jeder Disziplin vom Fach oder zumindest so weit drin, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt perfekt und das wollte ich damit auf jeden Fall auch machen. Und natürlich auch nochmal eine Stimme geben, da sind auch einige, also natürlich viele TikTok-Creator dabei, einige, die auch noch nicht so groß waren oder noch nicht so groß sind oder Ähnliches, aber die trotzdem sehr guten Content dort machen und es ging natürlich auch darum zu zeigen, also ja, positive Einblicke zu liefern und Möglichkeiten zu zeigen von Creatoren gerade, die auch auf den Plattformen unterwegs sind oder halt auch ne, Digital School Story, was es so drumherum sich da entwickelt hat und so, weil das natürlich viele gar nicht kennen, denn ganz oft ist ja so, dass sie mal was Negatives gelesen haben und das dann abgestempelt haben, also die Plattform abgestempelt haben als schlecht und ich hoffe, dass man da dann so ein bisschen den Blick erweitern konnte, weil das ist ja eigentlich das was um das ganze Buch geht, einfach den Blickwinkeln erweitern. Mir geht es ja zum Beispiel auch nicht darum zu sagen, keine Bildschirmzeit mehr und alle nur noch am Bildschirm, auf gar keinen Fall, sondern halt wirklich zu sagen, ja, wie können wir es hinkriegen, dass wir das integrieren können, dass wir das halt als den Teil, der es ja auch wirklich ist, der es schon längst ist, dann auch wirklich auch so umsetzen können, dass man Kinder und Jugendliche gut darauf vorbereiten kann.
Lass uns doch noch mal so ein bisschen selber auf TikTok gucken. Jetzt bist du selber auch da ganz aktiv und hast ja auch in der Zeit angefangen, wie TikTok auch so aufgekommen ist. Wie waren so deine Erfahrungen und wie hat sich auch das Netzwerk tatsächlich verändert für dich?
Ja, also TikTok hat sich sehr verändert. Ich bin ja wirklich schon seit 2019 dabei, also wirklich ein Urgestein, jetzt irgendwie 5,5 Jahre. Und
ich weiß, und du bist ja auch schon so lange bei uns dabei. Also,
ja.
Also, ja. Das ist irre, wie die Zeit vorangeht.
Also wirklich schon sehr, sehr, sehr lange und ich glaube in der Taz wurde ich neulich betitelt als einer der dienstältesten deutschen TikToker, Und ich habe deswegen die Plattform, glaube ich, ganz guten Überblick. Und ich muss sagen, also TikTok ist dann toxisch geworden, als die Erwachsenen gekommen sind, so im zweiten Lockdown und dann danach, als die ganzen Marken gekommen sind und als alle diese Plattformen dann für sich entdeckt haben oder auch natürlich Rechtsextreme diese Plattform kapern wollten, was ja teilweise auch gelungen ist, da wurde es toxisch. Als vorher das nicht so war, als da wirklich, ja, also das noch eine Plattform fast nur für Kinder und Jugendliche war, das war ganz toll, weil es wirklich ein toller Support war und die sind in der Regel alle sehr schön miteinander umgegangen und das hat sich wirklich leider zum Negativen entwickelt. Diese Probleme hatten wir vorher nicht. Es ist inzwischen auch extrem unübersichtlich geworden. Also die ersten 2, 3 Jahre kannte man sich unter den Creator, man kannte alles, was da passiert ist, man hat immer so, man war immer up to date und heute ist das so zersplittert, dass man einfach gar nicht mehr den Überblick haben kann.
Es ist klingt aber natürlich irgendwie auch wie vorher eine Familie, also es klingt irgendwie wie vorher so eine TikTok-Familie, die man hatte und auf einmal ist sie einfach groß geworden und das Wachstum ist nicht so richtig bekommen. Kann man das so beschreiben?
Ja, das, was YouTube 4, 5, eher 6 Jahre gebraucht hat, hat TikTok halt in einem Jahr gemacht. Und das war natürlich, also sie sind explosionsartig gewachsen und ich denke mal, dass dieser riesige Wachstumsschub dann auch zu Problemen geführt hat, weil man dann zum Beispiel gar nicht mehr so schnell hinterherkam, als es dann doch mehr Hate gab, also Kommentare filtern und sowas. Und ich glaube, die sind dann tatsächlich zu schnell gewachsen, um das wirklich unter Kontrolle zu haben in gewisser Weise noch. Das glaube ich schon, ja.
Welche Wirkung hat eigentlich an solchen Auswirkungen dann am Ende auch Marketing tatsächlich? Also wenn du jetzt ja auch sagst, wie Unternehmen gekommen sind, da verfolgt man ja auch ganz andere Zielsetzungen, als wenn man tatsächlich jetzt rein als Mensch sozusagen auf solchen Plattformen aktiv ist.
Ja, also man hört ja immer von diesen Unternehmen, die dann vielleicht super cringe Werbung machen oder auch Politiker, kann man ja auch sagen, die dann immer oder Erwachsene generell. Und da muss ich sagen, aber das haben inzwischen viele begriffen, dass wenn man jetzt als Firma kommt, dass die oft jüngere Leute ranlassen und da echt viele gute Sachen kommen. Also das muss man schon sagen, diese ganz komischen Fremdscham-Videos, gut, vielleicht die würden auch viral gehen, gerade deswegen. Die sieht man aber selten. Also viele, viele Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, die schaffen das echt, gute Videos zu machen. Aber es ist natürlich nicht mehr so leicht wie früher, diese Reichweite aufzubauen. Das heißt, man muss da natürlich konstant dranbleiben und auch da einen anderen Markenkern entwickeln, als man den vielleicht vor 5 Jahren noch brauchte. Vor 5 Jahren war es viel einfacher, viral zu gehen und da ja, Reichweite zu bekommen. Heute ist es schwieriger. Gut, führt auch teilweise dazu, dass ich die gleiche Idee halt 10-mal hintereinander sehe, unterschiedlich umgesetzt. Das langweilt mich dann auch irgendwann, weil gerade auch das wieder Unternehmen, die dann sehr schnell sind, das einfach zu kopieren und ist ja auch ganz witzig, aber ich habe das dann schon 10, 20 Mal gesehen und denke mir so, nee, das ist dann auch ein bisschen blöd. Also da geht dann manchmal die Kreativität auch ein bisschen flöten, auch wenn es technisch gut umgesetzt ist. Aber ich sehe auch immer wieder positive Gegenbeispiele, die dann nochmal auch sich die Sachen nehmen und nochmal weiterentwickeln, auf ihre Marke zuschneiden und so und dann funktioniert das wieder ganz gut. Ja, aber es ist hier noch durchzudringen, ist schwierig und andererseits, ja, es ist ja auch so, also wir wollen ja auch mal verkaufen, also ne, man, viele TikTok-Agenturen brüsten sich da auch mit, dass sie dann Content machen, der auch ja, quasi nicht als Content erkannt wird, ne? Also make TikTok, don't make ads, make TikTok. Und das ist natürlich schön für Unternehmen, wenn man dann so das Marketing machen kann. Aber aus jetzt pädagogischer Perspektive ist es natürlich nicht so toll, wenn diese Videos alle authentisch sind und nicht mehr als Werbung wirklich zu erkennen sind. Und da habe ich auch einige Beispiele in meinem Buch, die dann wirklich schon sehr krass sind teilweise, weil man heute einfach das ineinander übergeht. Und das ist auf jeden Fall schwierig, weil wir, oder auch wenn man das Kindern beibringen soll, wie man das erkennt, ist schwierig. Genauso wie natürlich Fake News erkennen auch schwierig ist inzwischen. Es wird immer, immer komplexer und immer mehr durcheinander. Deswegen fordere ich ja zum Beispiel auch, dass man zum Beispiel gerade bei TikTok oder Instagram so einen kuratierten Bereich für junge Menschen hat, dass man sagt, bis 16 oder bis 18, weiß ich nicht, kommt ihr da rein. Das wird nicht alles gezeigt. Da ist vielleicht eine Redaktion oder irgendwas dahinter. Einfach auch aus Schutz, weil sonst man die Plattform nicht mehr kontrollieren kann. Und es gibt ja auch diverse Tricks, wie man Inhalte streuen kann, auch wenn sie nicht eigentlich nicht den Richtlinien entsprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in politische gehe, dass dann Kochvideos sind, die ganz normale Kochvideos sind, aber hinten drum wird dann irgendwie ein extrem konservatives Familienbild vermittelt oder ähnliches. Das wird dann auch gar nicht mehr hinterfragt. Und
wie wichtig ist denn da tatsächlich dann auch kritische Medienkompetenz? Also was bedeutet Medienkompetenz überhaupt in Schule? Es gibt ja irgendwie nichts, was bundesweit sozusagen irgendwie greift, sondern jeder ist ja irgendwie trotzdem so ein bisschen mit auf sich gestellt. Es gibt irgendwie Leitlinien, man guckt drauf, jeder macht was. Aber was heißt denn eigentlich Medienkompetenz heute?
Ja, also das ist natürlich auch vom Alter unterschiedlich dann aufgestaffelt. Medienkompetenz, also wenn wir es ganz streng nehmen, heißt es ja auch im Lexikon nachlesen. Also, dass wir da, das würde ich sogar sagen, weil wir nicht mehr so differenzieren sollten zwischen analogen und digitalen Medien, sondern eher so gleichwertig was sehen. Ja, Medienkompetenz heute ist schwierig, genau wie du sagst, weil jedes Bundesland hat das einfach unterschiedlich. Das ist nicht einheitlich. Im besten Fall sollte es eigentlich Teil von jedem Fach sein. Im besten Fall bräuchte man kein eigenes Fach dafür, sondern kann aufgrund seines normalen Unterrichts dann langfristig gut mit Medien umgehen. Da es aber heute so ist, dass die so komplex geworden sind, und ich muss aber auch sagen, ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer, also auch deutlich, also schon kurz vor der Rente, die gerade zu Corona sich wirklich ganz viel angeeignet haben und dann auch aus Eigeninitiative sich richtig viel Digitales
Absolut.
beigebracht haben. Das muss man immer noch mal sagen, das wird oft vergessen. Aber es ist natürlich dennoch so viel zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen, die wir schon besprochen haben und die wir auch noch machen sollen, ist es natürlich super schwierig. Und dann kommt dazu, ich meine, es gibt KI-Fakes, KI-Videos, die sind inzwischen jetzt schon fast so gut, dass ich sie auch, oder du wahrscheinlich auch, wir können die fast nicht mehr unterscheiden. Und ich denke mal, das dauert 1, 2 Jahre, dann haben wir perfekte Videos, vielleicht auch von mir oder vielleicht auch von dir, die alles Mögliche erzählen. Und dann können wir das nicht unterscheiden. Und dann brauchen wir nämlich genau eins, kritisches Denken als eine der 4K-Kompetenzen. Kritisches Denken, weil wir dann in Kombination mit viel Allgemeinbildung eigentlich nur noch hinterfragen können, wir sehen was, kann das stimmen? Kann das irgendwie sein? Kann das sein, weiß nicht, dass Olaf Scholz gerade ein Salto gemacht hat am Bundestag? Also ich meine, klar, da kann man sich auch denken. Aber ne, es gibt dann tausend Sachen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Und kritisches Denken, kritisches Hinterfragen ist eigentlich das Allerwichtigste, was wir vermitteln müssen, was uns dann auch in der Medienkompetenz und generell natürlich dann in der Zukunft jedem weiterhelfen wird. Und das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Kompetenzen im Job oder fürs Leben.
Wie wichtig sind denn überhaupt Kompetenzen jetzt? Also wenn man ja anguckt, Schule, jetzt ist es vielleicht in Grundschule noch ein Stück weit anders, aber nach wie vor liegt ja sehr viel auf dem Thema Wissensvermittlung. Also es liegt ja immer noch nicht der primäre Fokus darauf, auf der Kompetenz- oder Methodenvermittlung bei Jugendlichen tatsächlich in den Fächern. Wie schwer oder wie siehst du sozusagen, wie man auch vielleicht eine Waage heute anders ausbalancieren müsste im Kontext Kompetenzen und Wissen?
Ja, natürlich. Also gerade wenn wir jetzt zum Thema künstliche Intelligenz switchen, also jeder Schüler, oder es gibt ja mal den Witz, ne, der Schüler schreibt die Hausarbeit mit ChatGPT und der Lehrer korrigiert sie mit ChatGPT und teilweise ist das ja auch so. Bei mir in der Grundschule ist das Gute, dass ich erkennen kann, wenn meine Schüler das benutzen. Aber sie benutzen es teilweise schon. Aber das ist natürlich dann immer so von sprachlichen her, dass ich ganz genau weiß, okay, das hast du nicht geschrieben. Aber teilweise sage ich denen dann auch so, also ihr könnt es ja benutzen, aber macht ja auch Fehler, ne? Also es macht ja nicht wenig Fehler sogar. Das fällt mir auch immer wieder auf. Und dann muss man alles nachprüfen. Und dieses Nachprüfen ist ja auch wieder dann eine Kompetenz, die man sich erarbeiten muss. Und von daher, generell bei KI müssen wir einfach dahin gehen, dass wir weniger das Produkt bewerten, also eine Klassenarbeit oder ein Referat oder zumindest das Schriftliche, sondern vielmehr den Prozess dahin bewerten müssen. Weil das ist was, dann kann man sich KI-Unterstützung holen, aber ein fertiges Produkt, das kann heutzutage ein Computer machen, das wird natürlich in den nächsten Jahren immer mehr werden. Und da müssten wir mehr hinkommen, aber dafür bräuchte man auch viel mehr Personal und Zeit, um das überhaupt auf die Beine stellen zu können. Ich denke, ein Grund, warum wir es so haben wie jetzt, ist, weil es auch oft gar nicht anders geht. Und klar, die Schüler, also es bräuchte so einen gewaltigen Wandel, dass auch die Schüler sich darauf einlassen können. Ich habe immer wieder Klassen, die wollen zum Beispiel Frontalunterricht haben. Die wollen, dass man
Klar,
hintereinander
ist ja auch
geschaut.
einfacher, oder? Also müssen wir uns
Ja,
ja nichts
weil.
vormachen.
Ja, also, ja, aber es wollen halt auch die Schüler, ne? Also selbst da dachte ich vielleicht, ey, Gruppentische oder irgendwas, aber nee. Und also da brauchen wir einen riesengroßen Wandel einfach. Aber ich denke schon, dass auch jede Lehrkraft selber für sich schon da hingehen kann, zum Beispiel, wie gesagt, mehr Prozesse zu bewerten oder mehr die Kompetenzen zu bewerten, wie ist die Kommunikation und so. Und dass man auch danach immer die Schüler sich selber einschätzen lässt. Also, wie habt ihr kommuniziert und was könnte man besser machen oder habt ihr gut zusammengearbeitet und sowas. Weil das sind tatsächlich die Sachen. Und da kann man den Lehrplan, auch wenn er starr ist, eigentlich schon ausreizen, denke ich, dass das zumindest in gewisser Weise geht. Aber klar, also.
Also ich finde es total spannend, was du sagst, dass man auch viel mehr auf die Prozesse gucken muss. Denn das ist gerade das, was wir auch in den Rückmeldungen beim Einsatz von Digital School Story eben erfahren, dass eben ganz wichtig dieser Prozess ist. Also es ist eigentlich am Ende, dass da ein Produkt rauskommt, ist natürlich mega, weil man da hinarbeiten kann und man ist ja auch im Team und man guckt, dass das Beste da rauskommt. Aber der Weg ist das Ziel. Und das ist ja tatsächlich was, was sonst in Schule eher untypisch tatsächlich ist, so einen Weg zu sehen. Wie war das bei dir, als du das auch durchgeführt hast? Da war ja der Prozess auch da. Wie hast du denn so erlebt für dich?
Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, das war, wie ich vorhin gesagt habe, auch so ein bisschen, dass die halt auch immer Angst hatten, Fehler zu machen, ne? Und das ist dann immer so dieses wirklich selbstständige Arbeiten, das haben ein paar gemacht. Und hat dann geklappt, aber dann war es teilweise auch nicht mehr so kreativ, muss ich sagen. Also wirklich alles gleichzeitig ging dann nicht immer eher so eine der Kompetenzen, die man so ein bisschen dann hinbekommen hat. War allerdings jetzt auch schon, ist jetzt schon ein bisschen länger her, war auch, glaube ich, direkt nach Corona in der Zeit und das waren
Wie
auf jeden
viel
Fall auch noch.
Übung braucht man da drin dann, Nico? Also müsste man das einfach mehr üben, damit man damit dann auch besser in weiterführende Schule gehen kann? Also müsste sowas tatsächlich auch, ihr habt ja den großen Vorteil, ihr seid ja schon, ihr habt ja längere Zeit Grundschule. Das gibt es ja in ganz vielen Bundesländern gar nicht.
Ja.
Aber ist das nicht tatsächlich auch eine Möglichkeit, da nochmal gerade dieses prozessorientierte Denken schon viel stärker zu etablieren?
Ja, auch das denke ich, so früh wie möglich. Also klar, so die Kompetenzen schreiben, also die Grundkompetenzen, ne, schreiben, lesen, rechnen und so, die müssen natürlich auch da sein, damit man sich überhaupt ein bisschen zurechtfindet in der Welt. Aber danach wäre das schon sinnvoll. Die Frage ist immer, wenn man das jetzt in der Grundschule macht, und das ist ja oft so, in der Grundschule werden ja ganz oft auch nochmal andere Konzepte angewendet, aber das ist in der Oberschule dann häufig nicht mehr so. Also das habe ich ganz oft, dass dann so ein richtig heftiger Break ist und dann alles ganz anders ist und da müsste man natürlich viel mehr kooperieren. Wir haben hier in Berlin auch einige Schulen, die sind Klasse 1 bis 13, das ist eigentlich auch ein gutes Modell. Aber wir haben ja auch noch Bundesländer, wo man wirklich in der vierten Klasse aufgeteilt wird, in dreigliedriges Schulsystem und dann da auch fast nicht mehr rauskommt. Und ja, da müsste man auf jeden Fall einiges machen.
Ich würde gerne nochmal mit dir so ein bisschen in die Zukunft gucken, auch in Richtung TikTok und Entwicklung und so. Jetzt erlebt man ja sehr stark, wir haben noch gegoogelt, da war das normal. Jugendliche suchen tatsächlich über TikTok. Wie siehst du oder wie schätzt du diese Entwicklung tatsächlich ein? Wird es noch mal mehr verstärkt oder fängt man doch an, da auch über dann Medienkompetenz und kritisches Hinterfragen doch sowas auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung lenken zu können? Wie schätzt du das ein?
Ja, es ist immer sehr schwierig, weil wir haben damals unsere Nachrichten irgendwie aus der Zeitung oder Fernsehen gehabt und da war es auch klar, dass das halt seriöse Quellen sind. Und gerade wenn man natürlich über eine App googelt, dann kommt man ja auf alle möglichen Videos und es macht das alles viel, viel schwieriger. Aber das hatten wir vor 15 Jahren auch schon, dass dann da Leute, also Schüler geschrieben hat, auch in der Sassen übrigens, ich erinnere mich noch so eine Studie vor 15 Jahren, die einfach nur haben geschrieben, Quelle Instagram oder Quelle Internet. Ne? Und das ist jetzt kein neues Problem, aber es wird natürlich dadurch, dass immer mehr kommt und jeder da irgendwie auch viral gehen kann, gerade durch die Architektur der Plattform oder des Algorithmus, ist das natürlich ein Ding. Ich glaube allerdings, dass wir dann in Zukunft auch viel mehr auch junge Menschen haben, die dann eher ChatGPT benutzen als Google oder ähnliches, weil das einfach noch mal viel einfacher ist und noch mal viel mehr Vorarbeit leistet.
Wird TikTok dann aber als Entertainment-Plattform sozusagen weiter etabliert und werden die anderen Plattformen da auch gut nachkommen? Ich meine, du bist ja auch auf allen Plattformen. Siehst du die Entwicklung sozusagen auch, dass da Instagram und YouTube Shorts sozusagen auch gut nachkommen neben TikTok?
Ja, ich meine, TikTok wurde jetzt von allen kopiert und klar, es sind auch minimale Unterschiede im Algorithmus, aber im Endeffekt ist das Nonplusultra, was TikTok gemacht hat, in der Version, dass man halt nicht nur seine Follower erreicht, sondern wirklich alle und dass jede Gewichtung ist. Ist ja auch das Einstellungsmerkmal lange gewesen. Rein theoretisch, denke ich mal, müsste jetzt irgendwie schon was Neues in der Mache sein und in ein paar Jahren dann irgendwie kommen. Das ist ja so der typische Rhythmus, sage ich mal. So 5 bis 7 Jahre kommt was Neues. Keine Ahnung, was das ist, ob es dann mit KI ist oder Augmented Reality oder so, wer weiß. Ich würde sagen, diese Plattform, also die kann eigentlich nur aus China kommen oder aus den USA, wenn die nochmal eins drauflegen, aber andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht, denn nur China ist in der Lage, gegen diese Riesenplayer in irgendeiner Weise anzukommen, ohne vielleicht, dass vorher irgendwas aufgekauft wird oder ähnliches. Und ja, müssen wir mal gespannt sein. Klar, also TikTok selber sagt ja auch, sie sind keine Social-Media-Plattform, ne? Es ist eine Unterhaltungsvideoplattform und das schreibe ich auch in meinem Buch. TikTok hat mehr mit Uber gemeinsam, mit Uber und mit Netflix, als mit Facebook zum Beispiel. Weil genau wie bei Uber hat TikTok produziert keine eigenen Videos, Uber hat keine eigenen Taxis, aber sie bieten halt diesen Service an. Mhm. Und Netflix ist ja auch ähnlich, gut, die produzieren eigene Videos, aber es ist halt auch eine Videoplattform. Und deswegen müssen wir auch immer genau hingucken. Also TikTok ist einfach gar kein Social Media, es ist einfach nochmal was ganz anderes. Aber auch da müsste man viel mehr regulieren und gucken, was wird uns da gezeigt, was ist, sagt der Algorithmus, denn gerade jetzt mal zu springen zu ehemals Twitter, X oder sowas, mhm. wo es ja offensichtlich ist, dass da Reichweiten nicht mehr organisch sich entwickeln, sondern wirklich manipuliert werden, müssen wir da ganz genau hingucken. Und da ist der Staat gefordert, bei allen Plattformen, egal woher sie kommen, da auch viel mehr zu regulieren und viel mehr auf Jugendschutz zu achten. Das auf jeden Fall.
Mhm. Ich würde gerne mit dir noch mal ganz kurz in deine Jugend zurückspringen, nämlich ja. wie du Schule erlebt hast. Wenn du jetzt noch mal selber an deine Schule denkst, was kommt denn dir als erstes in Sinn?
Ein grüner Teppich. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest.
Egal, ich kann gar nicht sagen, was dir in Sinn kommt. Von daher,
ja. ich kann sagen, was mich geprägt hat, ist auf jeden Fall, also Grundschule mit 32 Schülern in der Klasse, massive Sparmaßnahmen, extrem viel Unterrichtsausfall. Ich habe in meiner eigenen Schulzeit, ich glaube, ein halbes Jahr Chemieunterricht gehabt, sonst gar nicht, nichts. Ich kann auch nichts davon, weil alles ausgefallen ist. Es war damals noch schlimmer mit den Sparmaßnahmen. Es war sogar so, dass Lehrerinnen und Lehrer, die durften irgendwann nicht mehr kopieren. Da war Haushaltsstopp und dann durften die nicht mehr kopieren. Keine Ahnung, wie die es gemacht haben. Dann gab es manchmal so alte Matrizen. Ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch noch diese handgekurbelten Dinger.
Ja.
Ne? Aber so, und also unglaublich, was man damals noch, sich, also was da gemacht worden ist. Wie gesagt, auch alleine 32 Kinder, so viel würden bei mir hier gar nicht in den Klassenraum passen. Also ohne Scheiß, so viele Tische passen da gar nicht rein. Und wir waren schon vierzügig damals. Also das ist also unglaublich krass gewesen. Keine Computer, also meinen ersten, also in der Grundschule habe ich keinen einzigen Computer gesehen. Da gab es auch keinen Computerraum und gar nichts. Teilweise war das noch so Videobänder, die wir gesehen haben, so wirklich so aus den 70er Jahren. Meinen ersten Computer- und Internetzugang hatte ich dann tatsächlich schon, als ich in der 5. 6. Klasse war, aber das war dann über meinen Hort oder den Arbeitsplatz von meinem Vater oder so. Da konnte man sich das so ein bisschen, also es war natürlich total abgefahren und Future. Und ja, meine Schulzeit, muss ich sagen, es war sehr viel geprägt durch sehr extreme Sparmaßnahmen und sehr kaputte Schulen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber auch durchaus auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die da trotzdem sehr engagiert waren, das auch, aber natürlich nicht immer alle.
Also so ein bisschen Zeit wie heute, oder? Lässt sich ja. So ein bisschen doch mit vergleichen.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht mehr. Also dieses, dass wir nicht mehr kopieren Krass. Dürfen, das gäbe es, glaube ich, heute nicht mehr. Aber ich glaube, da würden heute auch die Kollegen noch mehr aufs Dach steigen und die Gewerkschaften dann starten, weil das geht, glaube ich, wirklich gar nicht mehr. Oder dass wir. Aber es wundert mich, dass es damals überhaupt möglich war, das so zu machen. Aber ja.
Wahnsinn. Ich würde mit dir jetzt dann in die Zukunft noch einmal springen, nämlich was willst du, wenn du an Schule denkst, jetzt erlebst du Schule ja sowieso jeden Tag, aber wenn du auf der grünen Wiese wärst, was würdest du dir da wünschen, was dürfte in Schule auf gar keinen Fall fehlen?
Ja, wenn es jetzt eine Sache wäre, wäre es auf jeden Fall so die soziale Gerechtigkeit von der Herkunft her. Das ist in Deutschland viel zu krass. Das entscheidet immer noch viel zu viel die Bildungswege, die Herkunft. Und ich denke, das ist was, wo man daran arbeiten müsste. Und das ist natürlich jetzt, also das ist, die Ursachen sind natürlich wieder weit verzweigt. Ne? Also liegt an dreigliedrigen Schulsystemen, liegt auch an Vorurteilen von Lehrerinnen und Lehrern. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das hat ein bisschen abgenommen. Weil das jetzt auch wieder viel mehr Teil im Studium und so ist, aber das Bewusstsein ist noch nicht bei jedem da. Es müsste viel mehr differenziert werden, auch bei Leistungen, also ist es nicht mehr ganz so viel wie früher, aber gerade so Rechenschwäche, Dyskalkulie und sowas, da müsste es viel mehr Förderung geben und individueller sein, dafür bräuchte man halt wieder viel mehr Personal. Ja, so kann man es auf den Punkt bringen, denke ich.
Ja, also ich finde tatsächlich eines der wichtigen, gerade auch wenn man im Hinblick auf die Demokratie guckt, dann ist natürlich das Thema Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit eines der zentralen, um vielleicht auch das Thema Demokratie wieder stärker erhalten zu können oder überhaupt wieder mehr in Richtung Leben und Erleben zu bringen. Wenn ich jetzt nochmal auf dein Buch gucke, warum sollen die Leute dein Buch kaufen?
Also ich denke, das Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich der positive Blick. Und das höre ich jetzt auch viel von Feedback, auch von Leuten, also vom Fach, die das gelesen haben, dass sie sagen, okay, endlich mal ein Buch, was jetzt nicht Generation Angst heißt oder digitale Demenz oder sowas und immer gleich das Schlimmste in den Vordergrund stellt. Und ich denke auch, weil das einfach, glaube ich, nochmal einen Blickwinkel erweitert, auch mehr um Zusammenhänge zu verstehen. Dass halt, wie gesagt, nur weil wir ein Smartphone in der Hand haben, nicht deswegen alles schlecht ist. Oder dass viele gesellschaftliche Probleme viel tiefer liegen und wir selber auch viele Vorurteile haben. Also genau, gerade gegenüber jüngeren Menschen, aber generell einfach sehr viele Vorurteile und die behindern uns natürlich. Und dass wir diesen kritischen Blick auf Medien ja schon immer hatten. Also ne, ich gehe so weit zurück bis vor 4000 Jahren, wo es dann bei den alten Griechen hieß, ja, wir sollten nicht schreiben, weil dadurch verlernen wir das Denken. Und genau diese gleichen Argumente höre ich 4000 Jahre später über das Smartphone und das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
Ich kann nur nicken, tatsächlich ganz viel, weil ich bin auch, wir führen die Diskussion tatsächlich echt falsch draußen und ich glaube, wir müssen einfach Jugendliche auch darauf vorbereiten. Und das ist das, was ich so zu schätzen gewusst habe, als ich in das Buch reingeguckt habe und was mich auch begeistert hat, überhaupt da mitzumachen. Weil ich glaube, dass wir grundsätzlich alles immer viel zu negativ sehen und immer negativer sehen wollen, weil das ist ja auch so einfach. Damit funktionieren ja auch Medien gut. Aber es tatsächlich auch ganz vieles Positives gibt und wir einfach verlernt haben, tatsächlich auch darüber zu sprechen.
Das auf jeden Fall. Nicht nur, wir sehen es nur negativ, sondern auch viel zu schwarz-weiß. Immer nur es geht nur das eine oder das andere. Auch ein Riesenproblem in der Politik unserer Gesellschaft und bei dem Thema genauso. Ne? Also jemand, der Totalverbot fordert, damit kann ich nichts anfangen. Aber sich irgendwo in der Mitte treffen, das sollte man tun. Und das wäre einfach ein Geheimrezept. So geheim ist es eigentlich nicht. Aber das wäre auch ein Rezept für die Demokratie und für alles, um wieder aufeinander zuzukommen.
Vielleicht
Das
sollten
hilft
wir anfangen, nach dem Rezept mehr zu kochen. Und ich sage
natürlich.
vielen Dank für
Ja.
das spannende Gespräch mit dir. Wir bleiben da am Ball. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, auch mit mir zu sprechen. Und bis ganz bald.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.